Wir können die Welt genießen, weil wir die Welt, das Gute sehen in der physischen Welt. Und unverschämt katholisch zu sein, heißt, glaube ich, für mich schlicht und einfach, und das probiert er zu zeigen in der Theologie des Leibes, es heißt einfach, alles als Geschenk zu sehen.
Maria, welcome
Hello,
back.
Stephanie, danke.
Today in English. Nein, schon. Ich bin schon voller Vorfreude auf diese Folge heute mit dir, weil ich mich so freue, dich ein bisschen ausquetschen zu dürfen. Du kanntest nämlich Papst Johannes Paul II., den Heiligen. Ja. Und ich will alles wissen. Fang an zu erzählen. Wie kennst du ihn überhaupt? Wie hast du ihn kennengelernt? Wieso?
Es ist wirklich unglaublich, wenn man sich das so überlegt. Aber also es hatte mit mir überhaupt nichts zu tun, sondern es hatte mit meinem Vater zu tun und eigentlich mit dem Studium von Johannes Paul II. Als der Johannes Paul II. Studiert hat, wurde er vor allem also thomistisch trainiert. Also er hat den Thomas von Aquin zutiefst verstanden, studiert und dann integriert. Und hat dann in seiner Habil einen Phänomenologen kennengelernt, den Max Scheler.
Okay.
Und den fand er irre interessant, hat aber nicht sehr, also konnte nicht so profitieren von anderen, die ihm das verständlich machen konnten. Und vor allem, ich meine, der Max Scheler ist zwar sehr begeistert und ist Pionier in einem gewissen Bereich, aber hat auch ein bisschen unvorsichtig und zu weit die Sachen getrieben. Und der Johannes Paul II., hat gesagt, nein, hat einmal berühmterweise gesagt, du kannst nicht Christ und Phänomenologe sein. Aha. Aber dann, vor allem während dem Zweiten Vatikanischen Konzil, entdeckte er viele andere Phänomenologen, die Edith Stein, den Dietrich von Hildebrand, der eigentlich ziemlich ausschlaggebend war, also einige seiner Texte für die neue Betonungen in den Lehren über Ehe und Familie. Mhm. Und da war er doch sehr interessiert, aber natürlich, das Leben hat dann so ziemlich, ich meine, es war viel los. Und diese Erholungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich, da war viel zu tun. Und dann wurde er Papst. Und dann, und jetzt kommt der kritische Moment, dann gab es ja dieses Attentat, also der Anschlag auf sein Leben. Und der verunglückt ist, also er hat gelebt, dank der Mutter Gottes, hat er ja immer gesagt. Und in der Zeit, in der Erholungszeit danach, musste er 11 Wochen lang, wenn ich das richtig im Kopf habe, durfte er nur philosophieren. Er durfte nicht arbeiten. Und zwar in Castel Gandolfo. Und jetzt komme ich ein bisschen so in die Geschichte, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Zugangspunkt. In der Zeit, wir haben in Texas gelebt, und mein Vater war der eigentlich größte Schüler Dietrich von Hildebrands und bekannt als Phänomenologe. Und da hat der Johannes Paul II. Ihn und meinen also Onkel, den Andreas Laun, und einen anderen sehr guten Bekannten, den John Crosby, gebeten nach Castel Gandolfo, diese 11 Wochen lang,
ach, krass,
um mehr über die Phänomenologie zu lernen.
Ach was.
Und zu sehen, wie man das integrieren kann und wie man das besser verstehen kann und ob diese zwei Denkweisen also inhärent sich widersprechen oder eigentlich einander helfen würden, ein größeres Bild in der Philosophie zu kriegen. Und zu diesem Ergebnis kam dann der Johannes Paul II. Und mein Vater hat seine Stelle verloren, weil er 11 Wochen hinging, ist total krass. Aber auf jeden Fall hat dann der Johannes Paul II. Ihn gebeten, eine Akademie zu gründen, die realistische Phänomenologie unterrichtet. Die hat in Texas begonnen und dann kamen wir nach Liechtenstein. Und als wir vor allem nach Liechtenstein, der Papst hat immer ein persönliches irre Interesse an diesem Institut, aber auch an den Werken meines Vaters da gehabt und hat uns dann mehrmals nach Rom gebeten. Also ich habe mehrmals dreimal hatten wir ein privates Frühstück mit ihm, nur unsere Familie. Total krass. Ja, einer meiner Brüder wurde von ihm getauft.
Was?
In einer privaten Messe. Ein anderer hat die Erstkommunion empfangen von ihm, auch wieder privat.
Krass.
Es war Meine Schwester lag einmal im Sterben, ganz kritisch nach einem Unfall und dann nach einer Krankheit direkt darauf folgend. Und sie war gelähmt und blind. Hm. Und die Ärzte, sie hatte zwei Sachen, die innerhalb normalerweise von 72 Stunden höchstens tödlich sein können. Und es war im Endstadium. Die Ärzte haben meine Eltern gewarnt. Mein Vater hat den Johannes Paul II. Gerufen. Und er hat eine Messe gefeiert, anscheinend sein Leben pausiert, hat eine Messe Wahnsinn. Gefeiert und auf einmal konnte sie wieder sehen und
Was?
Konnte sie wieder ihren Körper Was? Dann wieder bewegen.
Wow.
Und das war dann, also ist ja eine unglaubliche Geschichte, weil sie hat sich dann also so erholt, dass sie dann unglaubliche Sportlerin geworden ist. Also,
Was?
Aber dank dem, also der Johannes Paul II., wow. Ich habe ihn als Kind kennengelernt, lange Rede, kurzer Sinn.
Nein, lange Rede, Maria, lange Rede. Kein
kurzer Sinn. Also ich kann dir sagen, als Kind schon hat er mich zutiefst beeindruckt und zwar aus dem folgenden Grund. Wir haben uns in Kreisen bewegt, da haben wir sehr viele berühmte Menschen gekannt und auch bei uns zu Hause gehabt. Und wie das so ist, manchmal mit charismatischen, berühmten Menschen, die sind dann sehr oft sehr unkonzentriert, beziehungsweise werden immer abgelenkt, immer abgezogen, jetzt noch mehr krasser mit dem Handy oder so. Gell? Also immer irgendwo irgendwas und sie können sich nicht konzentrieren.
Ja.
Und mit dem Johannes Paul II., ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich meine, stell dir vor, wir saßen an dem Frühstück und mein Bruder, der war, glaube ich, 7, hat ihm Witze erzählt aus Texas. Und er hat so gelacht, so herzlich gelacht und ist voll eingegangen auf diese Witze und hat meinen jüngeren Bruder auf seinem Schoß gehabt. Meine Mutter war total gestresst, weil sie gedacht hat, das wird seinen Weißen. Das Essen wird überall gehen. Aber er war so präsent auch zu uns Kindern.
Wow.
Also er war einfach, er ist in den Raum gekommen und du hast eine Präsenz gespürt. Und das habe ich immer angestrebt eigentlich in meinem Leben, gell? Weil er war so verankert, nicht nur in sich selber, sondern in Gott. Mhm. Und das hat dann so ausgestrahlt und er hatte diese Möglichkeit, dass er dir völlig anwesend war. Mhm. Und ich jetzt, je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, dass das eigentlich so selten ist,
ja,
dass die Menschen so präsent sein können. Und das hat mich als Kind eben total beeindruckt, auch weil er auf Kinder so eingegangen ist. Und stell dir vor, wir sind 2 Jahre, also 1,5 Jahre vor seinem Tod, sind mein Bruder und ich, der Bruder, der die Erstkommunion empfangen hat, und ich sind da wieder zu einer Messe gekommen, zu einer privaten Messe im Vatikan. Und da war er ja schon ganz verkrüppelt und schon ganz, also am Endstadium und konnte so schwer sich noch bewegen und so. Und ich kann mich erinnern, ich erzähle jetzt doch noch eine andere Sache. Ich kam rein in die Kapelle und er ist immer dort gewesen, wenn du in diese privaten Messen kamst. Er war immer schon lange vorher dort. Ja. Es wird oft gesagt, dass er zwischen 4 bis 8 Stunden täglich persönlich gebetet hat, dass er während dem Papsttum, wo, ich meine, kann man mehr zu tun haben.
Ja.
Für mehr Leute. Nein, wirklich. Also dieses Gebetsleben hat man gespürt in ihm. Ja.
Mhm.
Er kam dann raus und natürlich, dass er sich an uns erinnert. Ich meine, er kannte so viele Leute. Gell? Und er kam raus und dann hat ihm immer jemand gesagt, die Namen und so. Und dann hat er so raufgeschaut zu meinem Bruder und hat gesagt, ja, du bist gewachsen seit dem letzten Mal, dass ich dich gesehen habe. Und dass er sich da so erinnert hat und
ja,
so persönlich irgendwie. Weißt du?
Ja.
Das war seine Gabe. Aber ich habe ihn dann auch, also dann nicht persönlich, aber sehr stark dann miterlebt bei diesen World Youth Days, die er organisiert hat. Und er war so ein mutiger Mensch. Und das, weißt du, es gibt ja etwas in Kindern, die schnüffeln sowas raus.
Ja.
Ja? Also ich meine, die haben, das ist so witzig, Kinder haben, auf Englisch sagen wir selective hearing, sie hören nicht alles, was sie wollen. Also sie können das, was sie hören, ausschalten.
Selektives Gehör.
Gehör, genau. Aber nicht selektives, also sehen.
Aha.
Sie sehen alles und sie sehen tiefer oft, als was Erwachsene sehen. Ja?
Mhm.
Und wenn Kinder sehen, dass du etwas sagst, aber nicht danach lebst, dann ist das für Kinder völlig ausschlaggebend, gell?
Ja.
Gleich, ob sie dem mehr wer zusprechen oder nicht. Das ist für ein Kind sehr, sehr wichtig. Und bei dem Johannes Paul II., also schon als Kind, aber dann als Jugendlicher, er hat gelebt und mit einer Überzeugung und mit dieser Freude. Und dann kam das Ausschlaggebende. Er hat an uns geglaubt. Er hat an uns, weißt du, man sagt, oder man beschuldigt die Kirche oft, dass wir, also die katholische Kirche oft, dass wir Ideale haben und dass wir Idealisten sind. Und das stimmt. Und es stimmt auch nicht. Es kommt darauf an, was man damit sagen will. Mhm. Ja? Also wir sind nicht idealistisch, wenn wir darunter verstehen, dass wir Sachen halten, die unmöglich sind. Also weißt du, und dass wir Leuten vorgeben, sie sollen leben in einer unmöglichen Art und Weise. Das macht die Kirche nicht. Mhm. Aber wir haben ein Ideal, das anstrebbar ist, dank sei Christus. Mhm. Ja? Und das ist ein hohes Ideal, aber es ist machbar. Mhm. Und der Johannes Paul II. Hat das nicht nur gelebt, sondern er hat uns angeschaut. Und ich kann mich an seinen Blick erinnern. Du bist da gestanden. Und manchmal als einer von einer Million Jugendlichen, aber du hast gespürt, er schaut dich persönlich an.
Krass.
Und er hat dir gesagt, du kannst so leben. Es gibt no excuses. Mhm. No excuses. Du schaffst das, Gott will das, du bist dazu fähig. Und wenn du das machst, ja, er hat uns immer gesagt, wir bauen die Kultur. Das sage ich jetzt meinen Studenten immer. Ja. Wenn man denkt, so, oh, es gibt eine Kultur und die Kultur ist verwahrlost und irgendwo verkommen. Und ja, so ist es halt. Ja. Mhm. Aber er hat uns angeschaut und er hat gesagt, nein, ihr baut, ihr seid die Steine der Kultur, ihr legt den Boden für die neue Kultur. Und das hat inspiriert in einer Art und Weise, ich kann es dir sagen, also ich kann es dir nicht sagen, das war dann für uns, wie wir da ins Gespräch gekommen sind. Und weißt du, ich glaube, daran fehlt es sehr oft. Wir machen diesen Fehler, we set the bar low, yeah. Ja, weil wir denken, oh, das schafft das sowieso nicht. It's okay, you're okay, I'm okay, we're okay, so quasi. Ja?
Yeah.
Das ist nicht in Ordnung. Ja? Das ist... Meine Schüler kommen aus meinen Vorlesungen immer raus und sagen, das waren die härtesten Vorlesungen, die ich je in meinem Uni-Zeit gehabt habe. Mhm. Aber ich habe am meisten daraus gelernt und ich habe mich geändert als Mensch.
Mhm.
Und das war, und ich mache das wegen Johannes Paul II. Mhm. Weil der Johannes Paul II, he was like, don't settle for less.
Mhm.
Ja? Don't go for the second best, geh fürs Beste. Und er hat, und dadurch, dass er mich zu so einem Standard gehalten hat, persönlich, ich habe mich persönlich also angesprochen gefühlt,
ja.
Aus dem Grund habe ich größere Dinge angestrebt.
Krass, ja.
Weil jemand an mich glaubte.
Mhm.
Und ich glaube, wenn wir mehr an Menschen glauben würden und wenn wir mehr glauben würden, dass die Jugend zu mehr fähig wäre zum Beispiel, dann hätten wir die ganzen Krisen heutzutage nicht. Ja?
Mhm.
Aber wir räumen alles aus dem Weg, ja, und wir werden so soft,
mhm.
ja,
mhm.
und niemand hält uns irgendwo an einen Standard und sagt, nein, let's do it, ja, und nur dann in gewissen, also in Sportarten zum Beispiel oder im Militär, also ich denke jetzt an das amerikanische Militär, ich kann nicht sehr viel über das sagen, oder sind so echt, weißt du, und da wirst du getestet und geprüft.
Mhm.
Und das ist das eben am Kreuz. Und das Kreuz hat er gelebt. Mhm. Und das hast du gespürt. Daher ja. kam diese Kraft. Ich meine, er war 19 Jahre alt. Da ist seine ganze Familie verstorben.
Poh.
Er hat mehr Tod gesehen als 90-Jähriger, weil sie sind ja geflüchtet, er und sein Vater. Und dann wurden ja alle angeschossen. Und da waren ja nur Leichen. Und dann sind sie wieder zurückgekommen in die Stadt. Ich meine, er hat so viel Tod miterlebt. Ja? Ja. Er war dann auch in dieser Chemiefabrik und dann im Steinschlag hat er gearbeitet und wie die misshandelt wurden und wie die dann... Und er hat dann gesagt, er hat mehr durch das Kreuz gelernt als durch jedes Doktorat.
Hm.
Ja? Und diese Härte, also diese Härte nicht in einer... Also wenn ich sage Härte, Stärke, Härte in Form von Stärke, ja?
Hm.
Das kann nur ein Mensch haben, der gelitten hat.
Mhm.
Und der das Leiden, aber verstehst, heutzutage, meine Güte, mein Mann denkt oft, er war ja ein Marine.
Ah, echt?
Im Marine Corps. Und dann sagt er, Gott bewahre, dass wir je in den Krieg gehen müssen. Weil du hörst zum Beispiel Jugendlichen so mit und dann, oh nein, ich habe zu viel Anxiety oder nein, ich schaffe das nicht und ach, das bedrückt mich so sehr. Und das, verstehst du, ganz gelähmt, die können ja gar nicht. Und ich glaube, manchmal ist das eben, weil man wird nicht herausgefordert und man wird nicht herausgefordert, das Kreuz aufzunehmen und das Kreuz zu einer Errungenschaft zu machen. Das Kreuz erdrückt nicht. Das Kreuz lehrt mir die Kraft, dann fester und bestärkt in die Zukunft zu gehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Kreuz nicht wehtut, ja, und dass man nicht leidet durch das Kreuz. Ja, das tut man auf jeden Fall. Aber er war einfach, also, ja, das sind so ein paar Dinge, die, also der geht mir echt ab. Und dann seine Schriften, Stefanie, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, aber also das ist was, das ist so aufbauend. Ja? Und diese Vision, und er hat mit so einer Klarheit gesprochen, da hast du genau gewusst, wo du stehst. Und das war so erfrischend, gell? Dass du navigieren konntest, das Chaos der Welt, weil es war nicht undeutlich. Das heißt damit, nicht, dass er schwarz-weiß war und das ist dann, weißt du, in dieser Härte.
Ja.
Klar heißt nicht, dass alles in zwei Kategorien fällt. Klar heißt, dass du eindeutig weißt, was das Ziel ist und dass du ganz klare Parameter hast, die dir helfen und dich stärken auf dem Weg zu dem Ziel. Und das hat er uns gegeben und das war gigantisch.
Wow.
Ja. Könnt ihr mal weiterreden?
Ja, bitte.
So ein unglaublicher Mensch. Etwas anders. Ich sage dir noch eine andere Sache.
Yes.
Ja. Weil ich glaube wirklich, weißt du, ich habe unlängst ein Gespräch gehabt mit jemandem. Wir sprachen so über die Kirche, auch vor allem die Kirche in Österreich. Und ich meine, es ist ein bisschen schwierig, so mit oft in der Pfarre, gell, und oft so. Ja, ich meine, vor allem als ich aus Amerika kam, habe ich das ganz extrem gespürt, wie, warum? Ich meine, schau dich um, der Glaube ist ja überall, siehst du Zeichen des Glaubens und so schön ausgedrückt. Und dann sind die Kirchen so leer und das Ding. Und ich glaube, also ich arbeite ja in der Kartause in Gamming.
Ja.
Und in der Kartause, die wurde ja geschlossen durch den Josef II. Ja, in der Aufklärungszeit, weil es kontemplativ und Gebet, also es hat, die Kartäuser stützen sich ja hauptsächlich auf das Gebet und machen keinen praktischen, konkreten Beitrag sozusagen zu der Gesellschaft. Ja. Aber das Gebet und wie wichtig das Gebet ist, ja, so dieses Zentrum, das eigene Zentrum im Gebet, dass das alles daraus wächst und dass das belebt. Ja? Und bei Johannes Paul II. Hast du das gespürt. Ohne sein tiefes eigenes Gebetsleben, da hätte er nicht so tiefgreifend einen Einfluss gehabt, glaube ich, auf die Gesellschaft. Ja? Es kam aus der Stütze. Und du kannst, das ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn du so einen Heiligen kennengelernt hast und dann fragen dich Leute, ja, worüber habt ihr gesprochen? Weil oft denkst du dir, ich kam völlig verwandelt aus dieser Begegnung raus. Und dann denkst du an die konkreten Sachen und du denkst, ja, also so viel hat er eigentlich gar nicht gesagt. Also ich meine, es ist nicht so, als wäre ich jetzt mit einem Buch der Weisheit rausgekommen. Ja?
Ja.
Sondern es war ein ganz normales Gespräch, wo Witze erzählt wurden und wo wir über so Alltägliches zum Teil geredet haben und dann manche auch tiefere Dinge angesprochen haben. Das hat mich so tief bewegt. Wieso ist das? Und das ist, weil der Heilige Geist dahin gewirkt hat. Und weil er so verkuppelt war mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Macht des Heiligen Geistes, dass er das, und deshalb bin ich hoffnungsvoll für dieses Podcast, weil wenn man sich öffnet dem Heiligen Geist, dann macht der Heilige Geist wie zu Pfingsten, was der Heilige Geist macht.
Ja. Ja?
Er überbrückt unsere eigenen Schwächen,
ja.
Er überbrückt, und man hört es, so wie man es hören soll, und verstehst du?
Ja.
Und er hat... Und es gab einen Moment, da habe ich mit ihm einmal geredet und dann kam jemand und hat gesagt, oder irgendetwas, und er hat dann die Augen zugemacht und er ist so in eine Ruhe verfallen und man hat genau gewusst, er betet. Ja? Und er hat das so tief, dann hat man nur mitbeten können.
Wow.
Ja? Wow, sowas möchte ich. Man hat mich einmal gefragt, wenn ich nach meinem Tod, wie möchte ich, dass Menschen an mich denken, was ist eigentlich das? Und ich sehne mich nach sowas, dass jemand sagt, nein, sie war lebendig. Also sie war einfach sie hat gesprudelt, sie war lebendig und sie war da. Ja? Und ja. Sie hat mit dem Herrn eine Beziehung gehabt und das hat man gesehen. Es blieb nicht zu Hause, sondern es kam irgendwie so raus. Also, ja, er hat mich total inspiriert, also auch intellektuell, philosophisch, begeistert von Johannes Paul II., theologisch. Ja. Also er hat so Reichtümer und Schätze uns gegeben. Das war Wahnsinn.
Ja. Hey, über einen von denen wollen wir jetzt auch noch kurz ein bisschen reden, gell, über die. Weil ehrlich gesagt, ich bin ein kompletter Newbie. es ist echt so, also ich meine, mit seinem Namen fällt immer der Begriff Theologie des Leibes, also sehr oft irgendwie einhergehend. Also so kurzer Crashkurs. Was ist das überhaupt, die Theologie des Leibes? Also wie ist das entstanden? Vielleicht mal zum Anfang, wie kam es, dass er das so, dass das so sein Ding wurde?
Ja, die Theologie des Leibes.
T.O.B.
Ja, ja, genau, T.O.B., genau, genau. Ja, das ist so ein Schlagwort geworden. Und gerechtfertigterweise auch ein Schlagwort geworden. Okay, also, du hast gefragt, was ist, also so ein bisschen Grundbegriff, ja. Und dann, wie kam es zur Theologie des Leibes? Okay, boah.
Wie du anfangen willst.
Einen Anfang. Okay, also.
Stell dir vor, ich habe noch nie was davon gehört.
Ja, also ich würde sagen, Johannes Paul II., zwei der größten Werke, die er geschrieben hat oder die er im letzten Jahrhundert geschrieben hat, dem Jahrhundert uns gegeben hat, der Geschichte gegeben hat, the great books, also die sind wirklich auf der gleichen Linie wie the Odyssey und wie alles andere, also wirklich, also unglaubliche Dinge, sind Liebe und Verantwortung und sind Theologie des Leibes. Mhm. Also das sind, glaube ich, zwei Meisterwerke. Okay. Und er hat viele. Seine ganzen Enzykliken sind auch Meisterwerke. Aber hier kommt was ganz Originelles so zum Vorgrund. Also, und sie hängen zusammen. Weil Liebe und Verantwortung hat er geschrieben in der Zeit, als er pastoral viele begleitet hat, als Priester. Ja? Mhm. Und da war er immer mit der Jugend unterwegs. Und für die Jugend ist immer zentral die Liebe. Mhm. Das ist das Wichtigste im Leben. Ist auch jetzt für den Erwachsenen das Wichtigste im Leben. Ja? Aber er hat sich so beschäftigen können mit der Jugend und hat dann erkannt, ja, dass für die Jugend so viel Unklarheiten damals schon da waren, weil da war ja die ganze sexuelle Revolution und so weiter, ja. Und was bedeutet Sexualität? Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Person und was bedeutet Freiheit? Ja, also Person, Freiheit, Liebe. Mhm. Das sind die drei Grundbegriffe und mit dem steht und fällt alles, sagt er in Liebe und Verantwortung. Okay. Ja, und entwickelt er schon dort. Dann Jahre später als Papst, da gibt es diese Vorlesungen, diese am Mittwoch, ja, mhm. wo er da, dort steht und dann eigentlich der katholischen Kirche eine Katechese gibt. Ja. Mhm. Und es waren 129 solche Katechesen zu dem Thema, als Mann und Frau erschuf er sie eigentlich. Ja. Mhm. Also das war, was bedeutet es, Mann und Frau zu sein, als Mann einen Leib, einen anderen Leib zu haben als Frau und so weiter. Und der Untertitel ist eigentlich nur Theologie des Leibes. Ja? Was ja verrückt ist. Schau, der Johannes Paul II., und der war, das ist sein Mut. Ja? Also er hat sich einfach gewagt in die Realität. Weißt
so
du?
Cool.
Zum Beispiel in Liebe und Verantwortung greift er das Thema auf von der Psychologie, der Sexualtrieb des Menschen und sagt, das ist der Grundtrieb des Menschen, der wichtigste Trieb des Menschen. Ja, als katholischer Priester, gell?
Als Papst.
Das war damals noch als katholischer Priester. Also, jetzt geht er als Papst weiter. Und jetzt schau dir mal diesen Untertitel an. Er sagt, dass in unserem Leib der Logos von Theos ist, dass du an dem Leib des Mannes und der Frau zusammen eine ganze Theologie entwickeln kannst, was ja irre ist. Ich meine, stell dir vor, und das war ja für die Welt damals so, what?
Ja.
Und er hat das aber so wunderschön dann dargebracht und gezeigt und so vorsichtig. Und also das ist jetzt einmal das große Bild. Also es hat sich entwickelt und seine Gedanken aus Liebe und Verantwortung haben sich hier total vertieft.
Mhm.
Und Liebe und Verantwortung ist philosophisch.
Okay.
Okay? Also da legt er eigentlich alles philosophisch, das heißt mit der reinen Vernunft, also ohne die Offenbarung.
Ja.
Da. Ja, also was wir nur durch die Vernunft philosophisch erkennen können und durch unsere Erfahrung. Und in der Theologie des Leibes nimmt er das und zeigt, wie es auf ein ganz anderes Niveau kommt und ganz anders beleuchtet wird. Dieselbe Erfahrung, sie ändert sich nicht, wenn wir es aus der Perspektive von Gott anschauen. Ja? Okay. Also den ursprünglichen Plan, den Gott hatte, als er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Ja? Mm. Und das ist so bombastisch. Also, das ist richtig. Nein, also kurz gesagt, also in einem Satz könnte so sagen, die Theologie des Leibes, ja, gibt uns einen Zugang zu dem, was der Mensch ist, in und durch und mit dem Blick Gottes. Ja? Mhm. Und er zeigt, wie das von Anfang an der Fall war. Also man redet oft von so einem Triptych, weißt du, diesen Altar, wo du diese zwei, also du hast ein mittleres Bild und dann diese Flügel. Mhm,
Flügel, ja? Ja.
Und da ist immer die Frage, welches ist wichtiger? Und sie sind alle drei wichtig, weil sie sehen alle drei eine Geschichte. Und die Theologie des Leibes beginnt mit dem Matthäus 19, mit also der Bibelstelle, wo die Pharisäer zu ihm kommen und sagen, ist Scheidung okay? Können wir uns,
echt, damit fängt es an?
Damit fängt es an.
Wirklich, witzig.
Ja, und dann schaut er, weil er sagt, schau, das prägt die Welt ja immer noch.
Mhm.
Ja? Er war ja immer, für ihn war Ehe und Familie waren so wichtig, so wichtig, weil die Ehe war die Ikone, der Mann und die Frau in dieser liebevollen Beziehung ist die Ikone des Menschen von Christus. Also wenn wir wissen wollen, wer Christus ist und was Christus gemacht hat zu uns, dann sehen wir das in dieser vollen Selbsthingabe von Mann und Frau und der Frucht, die daraus wächst. Ja, also die sind das Bild, der Zugang zu Christus, zu Gott, zu der Dreifaltigkeit sogar, das hat er ja gesagt. Ja? Mhm. Und gut, also Scheidungsfrage steht im Zentrum, interessiert uns immer alle immer noch, gell? Was heißt Ehe? Muss Ehe zwischen Mann und Frau sein? Kann es nicht zwischen Mann und Frau und Frau? Das sind ja diese Thematiken, ja, total, die im Zentrum immer noch stehen. Und dann sagt er, wisst ihr was? Schauen wir mal auf das, was Christus gesagt hat. Mhm. Und Christus zitiert wortwörtlich Genesis 1 und Genesis 2. Und da sagt der Johannes Paul II., ja, dann müssten wir eigentlich zu Genesis gehen. Und dann müssen wir jetzt mal das verstehen, worauf Christus uns weist.
Mhm.
Und dann sehen wir, was passiert ist nach diesem originalen Plan von Gott, durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und dann, also das ist das mittlere Bild, und dann das letzte Bild ist eben, wozu werden wir jetzt berufen? Und das ist gigantisch, weil es ist nicht zu dem ursprünglichen Plan zurückzukehren, sondern zu dem Plan, der im Ursprung schon da war, zu einem höheren Plan. Also eigentlich werden wir dazu berufen, noch ein großartigeres Bild von Mann und Frau zu leben, als sogar Adam und Eva es erlebt haben im Garten von Eden.
Du hast eine Art, Weise zu reden. Ich bin so aufgeregt. Also ich freue mich so. Erzähl mir mehr. Offenbar mir diese Größe.
Ja. Ja, okay, ich meine, können wir, ja gut, dann gehen wir halt zu Genesis 1.
Ja,
Genesis,
let's go.
Let's go, oder? Und schauen wir da uns ein paar Stellen an. Also eben, wie gesagt, ich meine, es gibt ja so viel es ist ja so viel, es sind 129 Lehren gewesen, was sich zum Teil wiederholt und so, aber wo unglaublich viel da ist. Aber jetzt einmal nur den Anfang anzuschauen und von dem zu lernen.
Ja.
Und weißt du, also, vielleicht sage ich dazu noch, weil das ist ganz wichtig. Der Johannes Paul sagt, warum gehen wir zum Anfang?
Ja.
Weil ich meine, Adam und Eva, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Okay, ich sage mal, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe immer Genesis als wahnsinnig träges Buch empfunden. Also als total erfahrungsfremd für mich. Ja? Mhm. Auch nachdem ich die Schrift studiert habe und mir so viel geöffnet wurde, Genesis und vor allem der Anfang von Genesis, also war für mich extrem schwer, mich also damit irgendwie das zu beziehen auf uns, auf unsere Situation und das zu verstehen. Das war für mich, also es war für mich immer schwierig. Und der Johannes Paul II. Hat es geschafft, dass ich so aufgeregt bin, weil Johannes Paul Genesis 1 und 2. Das ist eigentlich unglaublich. Und also ich würde das so erklären, einem Studenten. Schau, wir haben ja oft die Erfahrung, du lernst an der Uni jemanden kennen, bist total begeistert von der Person und dann gehst du irgendwann einmal im nächsten Jahr zu seinem Haus, ja, zu seinem Elternhaus und lernst seine Familie kennen. Mhm. Und auf einmal, indem du zu seinem Ursprung gehst, wird dir so viel klar. Verstehst du? Du gewinnst klar. Du siehst, wie anders er ist. Also es heißt nicht, dass jetzt auf einmal alles sich erklären lässt. Aber du verstehst ihn so viel besser.
Ja.
Ja? Du weißt, was seine Wunden sind und warum es Wunden sind. Du verstehst, warum er gewisse Schwächen hat und warum er Stärken hat. Du siehst, verstehst du? Der Ursprung ist wichtig. Mhm. Ja? Wenn ich etwas über jemanden wissen will, dann muss ich zum Ursprung gehen. Und jetzt sagt der Johannes Paul II, schau, wenn du den Menschen verstehen willst, und wenn du Ehe verstehen willst und Familie verstehen willst, dann musst du wissen, wer der Mensch ist.
Mm.
Und wer der Mensch ist, kannst du zwar philosophisch auch viel erkennen, aber Gott hatte einen Plan. Okay, also in Genesis 1 hast du den Schöpfungsbericht. Das sind ja, Genesis 1 und 2 sind die zwei Schöpfungsberichte. Im ersten Schöpfungsbericht ist es die Tage. Ja? Mhm. Am ersten Tag erschuf er, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag. Am letzten Tag schafft Gott den Höhepunkt. Den Höhepunkt. Sein Ebenbild schafft er. Als Mann und Frau schuf er sie. Ja? Also man sieht ganz klar, und interessanterweise, das habe ich nicht gewusst, bevor ich die Theologie des Leibes studiert habe und dann wieder zurückgegangen bin zu den Schriftstudien, das ist der jüngere Text, nicht der ältere. Das ist eigentlich ein jüngerer Text, dieser erste Genesis, das erste Kapitel von Genesis, was ich total interessant finde, und das erkläre ich dann auch gleich. Aber es gibt uns eine metaphysische Ordnung. Es sieht die Welt und die Schöpfung von außen. Ja? Und es zeigt uns ganz klar eine gewisse Hierarchie, ja? Von den nicht lebendigen Dingen in der Schöpfung, ja, immer mehr zu den lebendigen Dingen und dann das Höchste der lebendigen Dingen in dieser Welt, nämlich der Mensch. Und dass der Mensch ganz besonders geschaffen wird als Ebenbild, aber nicht als Mann und nicht nur als Frau, sondern die Komplementarität und die Einheit von beiden zusammen. Ganz, ganz wichtig. Okay, das ist einmal das Erste.
Mhm.
Also Christus weist uns darauf, da ist irgendetwas mit einer Hierarchie und in der Schöpfung und der Mensch spielt da in dieser Rangordnung eine Rolle. Der zweite Genesis-Kapitel, ist der ältere Bericht, ist eigentlich er nennt es den psychologischeren Bericht.
Aha,
ja,
echt?
Total, ich weiß. Weil du die Psychologie. Er sagt, das ist die innere Perspektive eigentlich. Ja?
Okay.
Natürlich nicht so, wie wir sie beschreiben würden, also mit unseren Worten und so ganz vertieft, aber er sagt, das ist jetzt die Erfahrung des Mannes als Mann. Da werden nämlich Adam und Eva zu zwei verschiedenen Zeitpunkten geschaffen. Mhm. Ja? Und da ist zuerst der Mann.
Mhm.
Und jetzt kommt er mit ganz konkreten, interessanten Begriffen daher, weil er sagt, schau dir den Mann an. Der Adam, als er alleine ist, ja, steht ihm die ganze Welt in einer Harmonie, ja, offen und steht in einer harmonischen Beziehung zu der ganzen Welt und zu Gott. Ja? Und es ist ein ganz wichtiger Moment, weil er ist alleine.
Mm.
Ja, er redet da auf Englisch original solitude, die ursprüngliche Einsamkeit des Menschen.
Mm-hmm.
Und das ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, weil in dieser Zeit nur so, indem er sich zurückzieht und anders ist von allem anderen. Und verstehst du, das ist eingebaut in uns als Menschen. Wir auch leben in einer gewissen Einsamkeit, weil du kannst nie reinkommen in mein Space, in my Space. Und ich kann nie reinkommen in Stephanie's Space.
Mm.
Ein Teil von uns ist immer in einer gewissen Einsamkeit und das ist eine Einsamkeit, die nicht, wo wir uns traurig und alleine fühlen, sondern das ist dort, wo nur ich verweile.
Mm.
Ja? Und er zeigt dann und legt aus, dass das ein wichtig, weil es metaphysisch in uns reingebaut ist, in unser Sein, müssen wir wieder Adam manchmal zurückkehren in diese Einsamkeit. Und in dieser Einsamkeit gewinnen wir einen wichtigen Blick, ja? Indem wir uns zurückziehen in die Stille, in die Einsamkeit, sehen wir die Welt mit einer besonderen Klarheit und in einer besonderen Perspektive, die wichtig ist. Nämlich Adam erkennt Unterschiede. Er weiß, dass er fähig ist. Was kein Tier, wozu kein Tier fähig ist, er ist fähig zu unterscheiden. Aha. Zwischen verschiedenen Tieren, zwischen verschiedenen Lebewesen, zwischen verschiedenen Pflanzen und so weiter. Und er hat eine gewisse Macht, er kann sie benennen und er kann sie verwalten. Ja? Und er kann in und mit ihnen, ja, etwas verwirklichen. Mhm. Das ist die Kraft der Vernunft und der Freiheit des Menschen, ja, mhm, dass er das kann. Okay, aber sehr schnell stoßen wir schon auf ein Lacuna, ein Loch in, mhm, Eden. Ja? Mhm. Weil der Mensch sehnt sich nach etwas und er ist nicht ganz erfüllt. Also diese Einsamkeit hat etwas Gutes, aber in und durch die Einsamkeit lernen wir auch etwas anderes Wichtiges über uns, nämlich, dass wir nicht nur alleine sind, sondern auch für Beziehung gebaut sind. Mhm. Ja? Also er sehnt sich nach etwas und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Mhm. Dann fällt er in den Tiefschlaf und dann aus der Rippe schafft Gott die Eva. Und jetzt kommt der zweite großartige Moment, weil jetzt wacht Adam
euch
auf.
An. Ja.
Und er ist begeistert. Uh-huh. Er ist begeistert. Die Eva ist da. Ja? Uh-huh. Und diese Begeisterung, der Johannes Paul II. Führt uns da rein. Warum ist das ein so ausschlaggebender Moment für den Menschen? Und dann sagt er, schau, der Adam hat sich vorher als Mensch gekannt, als Mensch, der nicht ein Tier ist, der anders ist als die Tiere. Mhm. Ja? Und diese Menschheit, dieses rationale, freie hat er erkannt. Aber jetzt, im Angesicht der Eva, sieht er alles neu, aus einer neuen Perspektive. Und er sieht etwas in sich, was er vorher nicht erkennen konnte. Er erkennt, mhm, nämlich, dass er nicht nur Mensch ist, sondern Mann. Mhm. Er sieht jetzt aber sogar noch mehr. Er sieht, dass er nicht nur dazu berufen ist und fähig ist, Dinge zu benennen und zu unterscheiden mit der Vernunft, sondern er sieht das und zu verwalten mit seinem Willen, sondern er sieht und erkennt jetzt in seiner Beziehung mit der Eva, dass er dazu fähig ist, sich hinzugeben an einen anderen Menschen, ganz, mhm, auch leiblich. Und dass er dadurch sich nicht verliert, sondern dass er sich dadurch gewinnt. Mhm. Ja? Dass er dadurch etwas über sich erkennt, was er ohne den anderen nicht erkennen kann. Ja? Mhm. Mich begeistert das so sehr, weil wenn ich nur als Kind das verstanden hätte oder als Jugendliche, dann hätte ich, glaube ich, früher schon gewisse lebensändernde Entscheidungen treffen kann. Aber dann verändert das auch seinen Blick auf die Welt. Mhm. Ja? Und weil jetzt empfindet er diese Gabe der Welt, das Geschenk der Welt, auch sehr anders. Er sieht das anders. Und es verändert seinen Blick auf Gott. Weil vorher hat er Gott geliebt und hat er Gott erkannt als den, mhm, liebenden Vater, aber nur als Sohn. Und jetzt durch seine Beziehung mit der Eva hat er eine Einsicht in Gott als Dreifaltigkeit. Hm. Dass die Liebe, das Wesen der Liebe verlangt. Verstehst du? Ich kann nicht nur mich lieben. Mhm. Das ist ein winziges Fraktum der Liebe. Ich kann auch nicht nur die Welt lieben. Das ist nicht das volle Wesen der Liebe. Das volle Wesen der Liebe kommt erst dann, wenn ich mich einer anderen Person schenken kann und sie sich mir schenkt, mhm, und dass das dann zu etwas Fruchtbarem wird, das über unsere Beziehung hinaus sich ergibt. Ja? Also Vater, Sohn und der Heilige Geist. Mhm. Also diesen Einblick, ja, in einen tieferen Einblick, weil die volle Offenbarung kommt ja erst mit Christus, ja? Aber in den tieferen Einblick in das wahre Wesen Gottes gewinnt er erst durch seine Beziehung mit der Eva. Und deshalb redet er da von der ursprünglichen Einheit zwischen, mhm, Mann und Frau. Okay. Und er sagt, schau, das sind zwei wichtige Momente, die sich spiegeln in unserem Sein. Ja? Diese Solitude, wo nur ich bin, ja? Aber gekoppelt mit dieser Beziehungsfähigkeit, vor allem der besonderen Beziehungsfähigkeit zu des komplementären anderen in einer gewissen vollen Liebesbeziehung, ja? Mhm. Voll hingebenden Liebesbeziehung. Und wie viel ich dann über mich lerne und wie viel die andere Person dann durch sich lernt und so weiter. Also das ist einmal dieses ursprüngliche Bild der Liebe. Und ach so, Jetzt kommt mein Lieblingsgedanke überhaupt.
Okay, schieß los.
Ich weiß, ich rede extrem viel.
Nein. More, more, more.
Okay, okay. Weil, boah, das war für mich lebensverändernd, muss ich jetzt sagen.
Das ist so ansteckend, deine Frage. Ich pack's gar nicht.
Ja, na, aber wirklich konkret. Und zwar, der Johannes Paul II. Hat in Worte gefasst etwas, ein so einfaches Konzept, eine so einfache Erfahrung und hat gezeigt, wie das sich reinpluggen lässt in alles andere. Okay, und so.
Sehr gute Ausdruck, reinpluggen lässt.
Okay. Und zwar ist es das Folgende, er nennt es die Logik des Geschenkes, die Hermeneutik des Geschenkes. Und er sagt, okay, das ist der Schlüssel zu allem. Und das erkennen wir in Adam und Eva in dem zweiten Kapitel von Genesis. Mhm. Also, da war er nicht alleine, weil das haben die französischen Phänomenologen.
Kann ich kurz nur Disclaimer, ich weiß nicht genau, was Phänomenologie ist, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir erklären das mal anders.
Das ist super. Also, die Philosophie schaut sich ja Erfahrungen an, mhm, und überlegt sich, was lerne ich aus dieser Erfahrung? Mhm. Und das ist die Erfahrung des Geschenkes. Was wir zu Weihnachten ja alle erfahren. Da ist ein Baum und da sind Geschenke. Ja? Und jetzt, die Phänomenologen gehen auf diese, schau, ein Geschenk ist etwas, das ist unerwartet, das habe ich mir nicht verdient, darum ist es Geschenk. Mhm. Ja? Es ist nicht eine Rückzahlung für etwas, was ich gemacht habe. Ja. Ja? Das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern es ist ein Super Plus, ein Super Abundance. Ja? Es ist etwas mehr. Es kommt von einer anderen Quelle, was übrigens total missverstanden wird heutzutage, zumindest auf Englisch. I'm going to gift this to myself. Unmöglich. Das geht nicht. Ja? Ich kann mich nicht selber beschenken. Aha. Und es ist diese Konfusion, die führt zu ganz anderen Konfusionen, sagt der Johannes Paul II. Ein Geschenk kommt wahrhaftig im wahrsten Sinne von einer anderen Quelle. Mhm. Ja? Das Geschenk zeigt mir, wenn es ein gutes Geschenk ist, dann zeigt es mir, wie ich gekannt bin, wie ich gesehen bin. Mhm. Ja? Das Geschenk richtet sich auf mich. Es hat eine persönliche Richtung auf mich. Ich erkenne dadurch, dass der Schenker, der Gebende, etwas in mir sieht, was ich vielleicht selber nicht sehe. Ja? Mhm. Und ich kann, ja, okay, das ist einmal das eine. Das andere ist jetzt die zweite Dimension des Geschenkes. Das Geschenk kommt, hat einen Ursprung. Nicht im Chaos, nicht in irgendeinem obskuren Ding, sondern in einer Person. Verstehst du? Dieses Geschenk wird einem gegeben. Und die erste Frage, wenn du ein Geschenk vor deiner Tür hast, von wem kommt
von
das?
Von wem ist es?
Von wem ist das? Mhm. Das Geschenk führt dich in der Logik, ja, zu einem Schenker. Mhm. Ja. Und jetzt, das Geschenk ist gratis, ist frei, kostenlos, aber nicht billig. Was meine ich damit?
Okay.
Weil der Schenker sich investiert in das Geschenk. Ja? Mhm. Also ich habe das mal erlebt, ich war in Kanada bei einer Familie, das waren 14 Kinder, Mädchen,
12 Jungs,
ja, ja, total arm, aber die glücklichste Familie überhaupt. Und ich kann mich noch erinnern, das war für mich total, da habe ich nämlich gerade die Theologie des Leibes das erste Mal gelesen und da wurde mir das klar, was er meint damit. Und zwar, da war der 16-Jährige, der hatte Geburtstag und eine sehr arme Familie. Und die kleinen Kinder hatten alle ihre Pennies zusammengeholt und haben ihm da ein Geschenk und haben es eingepackt und waren so stolz und sind gekommen, gell, zu ihm. Und ich werde das nie, ich schätze das so sehr als 16-Jähriger. Gell. Er hat das empfangen und er hat das dann so vorsichtig aufgemacht. Und er hat dann, es war so ein King-Size Snickers Bar, also so ein Schokoriegel. Und sie haben alle so voller Erwartung gewartet. Und dann hat er sich so gefreut und war so dankbar. Und jetzt schau, da kommen wir zum zweiten und zum dritten vom Geschenk. Das Geschenk war nicht nur der Schokoriegel, sondern die Kinder hatten sich investiert, darum ist es nicht kostenlos. Ja. Ja? Die Kinder hatten sich selbst geschenkt durch das Geschenk, etwas von sich. Das heißt, das Geschenk zeigt mir nicht nur, wie ich gekannt werde, sondern durch das Geschenk lerne ich etwas über den Schenker. Mhm. Ja, kennen?
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Jetzt zieh das zurück auf Eva.
Mhm. Okay.
Gott hat Eva als Geschenk geschaffen für Adam. Gott hat Adam besser gekannt, als Adam sich kannte. Er hat besser gewusst, was Adam benötigt. Er hat besser gewusst und schöner geschaffen, als Adam sich das je hätte erträumen können. Drum hat er geschlafen und hat es nicht selbst, ja, eine Wunschliste für Santa Claus gegeben, was so irrsinnig falsch ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und dann hat Gott sich als Liebender durch diese Gabe, wo jetzt endlich Adam sich voll geben kann in der Liebe, verstehst du, hat Gott sich gezeigt. Super, oder?
So cool.
Total schön. Ja. Und jetzt kommt es aber noch weiter. Und Adam sagt, ist in vollem Ausruf der Dankbarkeit. Und das ist es. Das Geschenk bedarf eines gewissen Empfangs. Ich muss das Geschenk empfangen, sonst ist die Logik nicht fertig. Wenn das Geschenk einfach dann ignoriert wird, dann ist es furchtbar für das Geschenk. Das Geschenk muss empfangen werden und die einzige richtige Aufnahme für das Geschenk ist die Dankbarkeit. Jetzt erzähle ich dir eine witzige Geschichte aus meiner Ehe. Ich war total überfordert in der Ehe. Also mit praktischen Sachen.
Okay.
Ich muss jetzt auf einmal Hemden bügeln. Ich hasse bügeln. Ich musste auf einmal dreimal am Tag kochen. Wer denkt sich das, bevor er heiratet? Ich auf jeden Fall habe mir das nicht überlegt. Ich war völlig überfordert. Mein armer Mann hat im ersten Monat 7 Kilo abgenommen. Weil ich da so überfordert war. Und alle haben sich so Sorgen gemacht in unserem Community, gell? Und die Sekretärinnen und alle sind gekommen zu ihm und haben ihm Kuchen gebracht. Ein Süßes. Nicht für mich, immer nur einen Kuchen für ihn, weil offensichtlich habe ich nicht so sehr abgenommen wie er. Und das Witzigste ist, er hat es dann so empfangen und war so dankbar. Mein Gott, das ist so gut. Und da kam mir das ist jetzt ein ganz lustiges Beispiel für diese Dankbarkeit. Wenn ich ein Geschenk gebe, ich möchte nicht, dass du mich zurückbeschenkst. Das geht gegen die Logik des Geschenkes. Du kannst mich nicht zurückbeschenken. Wenn du denkst, oh, jetzt muss ich auch etwas machen. Ja? Das größte Geschenk, das du mir machen kannst, ist die dankbare Aufnahme des Geschenks. Und so schließt sich der Kreis des Logos des Geschenkes. Ja? Mhm. Indem du das Geschenk dankbar empfängst, schenkst du mir etwas zurück. Mhm. Und jetzt schließt sich die Beziehung, ja, weil jetzt habe ich dich aufgenommen und jetzt magst du weiterschenken. Darum kamen diese Frauen immer wieder zu Tom, weil er so dankbar war. Und sie haben ihm immer mehr Kuchen gebracht. Nein, okay, aber jetzt verstehst du, jemand, der undankbar das Geschenk empfängt und dem ist das total wurscht, da wirst du es zweimal überlegen, ob du nochmals den beschenkst, ja. Mhm. Also eine lebendige Beziehung, die sich weiter dann, okay. Der Johannes Paul II. Sagt, das ist der Schlüssel zu allem, das Geschenk. Er sagt, das ist die Perspektive und wenn wir das Geschenk verstehen, dann verstehen wir alles. Dann verstehen wir, was Mann zu Frau ist, ein Geschenk und was Frau zu Mann ist, ein Geschenk. Dann verstehen wir den Schenker, den guten, guten Vater, der uns so liebt, dass er uns das gegeben hat, wonach wir uns am meisten sehnen. Dann, verstehst du, jetzt, das kannst du auf alles anwenden, auf alles, ja, und zwar, wie du dich selber empfängst. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber ich habe 2 Jahrzehnte mich innerlich so gehasst, also so wahnsinnig verabscheut. Ja, ich habe alle anderen geliebt, aber mich selber habe ich als wertlos empfunden. Und eines Tages kam mir das im Gebet, wegen der Logik des Geschenkes. Und ich habe mir gedacht, das, was Gott uns gegeben hat, mir gegeben hat, das bin ich. Und wenn ich da sitze und mich hasse, ja, und wenn ich da sitze und mich verabscheue, und wenn ich da sitze und ständig mich vergleiche mit anderen und sage, ach, das hast du dem gegeben und das hast du der gegeben und das hast du und mir hast du es nicht gegeben, dann bin ich nichts anderes als der undankbare Empfänger, der sich sogar weigert, das Geschenk zu empfangen. Und wenn ich mich weigere, das Geschenk zu empfangen, dann gibt es nicht nur nicht eine Beziehung, sondern dann verkümmert das ganze Geschenk. Ja? Und so sagt Johannes Paul II., schau, das ist das, was Genesis 2 uns zeigt. Das Logos des Geschenkes, der Gabe. Ja? Und jetzt das zweite Bild, das hat sich verändert. Ja? Zuerst leben sie in der dankbaren Empfang und der dankbaren Selbsthingabe zu sich selber und auch zu Gott und die Beziehung ist wunderbar und es ist so eine Einheit, dass sie sich nicht einmal schämen. Ja? Der Adam sieht die Eva im nackten Leib und er sieht sie. Ja. Ja, und er tut nicht irgendwie Spalten zwischen ihrem Leib und sie und schaut dann nur auf ihren Leib. Es ist alles in einer Harmonie. Er lebt in der eigenen Harmonie, sie in der eigenen Harmonie. Warum? Weil das Geschenk, das Gute steht im Vordergrund. Mhm. Und jetzt kommt der Ausschlag in dem Moment, jetzt sind wir in Genesis 3, jetzt kommt die Schlange, mhm. jetzt kommt der Teufel, der Verführer. Mhm. Ja? Und ganz interessant da mit dem Verführer ist, der Verführer kommt zu der Eva, die besonders wichtig ist für das Logos des Geschenkes, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Okay.
Die Schlange kommt und sagt, schau, das Geschenk, wenn ich ein Geschenk sehe, dann sehe ich den guten Schenker. Vor allem, je schöner das Geschenk ist, desto mehr sehe ich die Güte des, des Schenkers. Ja. Ich bin übrigens überzeugt, kann ich dir was sagen?
Bitte.
Ich bin übrigens überzeugt, dass zu Weihnachten die Tradition der Geschenke, wir das völlig, we're bastardizing it, wir verdrehen das völlig. Mhm. Der Grund für Geschenke zu Weihnachten ist nicht das Geschenk, ist auch nicht der Schenker, das Christkind, ja, oder Christus. Es ist uns als Menschheit die Dankbarkeit zu lehren. Es ist die schwerste Lektion für ein Kind, dankbar zu sein. Wir achten im Moment auf das völlig Falsche zu Weihnachten. Mhm. Wir achten auf die Geschenke, wir machen Listen, wir erwarten Geschenke. All das widerspricht der Logos des Geschenkes. Mhm. Und ich glaube, dass Weihnachten, die Tradition zu Weihnachten erkannt hat, wie wichtig als Kreatur, als Geschöpf Dankbarkeit ist. Mhm. Übrigens ist Eucharistie, Eucharistom, heißt Dankbarkeit.
Ah, echt?
Ja. Also in der Liturgie, in der Messe üben wir Dankbarkeit für das größte Geschenk. Und das müssen wir jeden Tag üben. Mm. Richtig dankbar zu sein, richtig offen, richtig das Gute zu sehen, das Geschenk und was das bedeutet. Mm-hmm. Ja. Ich glaube, also diese Empfängerrolle ist irrsinnig wichtig. Darum sage ich, die Eva, ja, ist ganz ausschlaggebend in ihrem Leib und in ihrem Sein. Sie ist als Empfängerin gebaut, also als Geschöpf. Sie gibt uns die Wahrheit der Kreatur. Jetzt kommt die Schlange. Was macht die Schlange? Mit Worten, ja, die Kraft und Macht des Wortes, Wahrheit zu verdrehen und uns in Verwirrung zu bringen. Die Schlange sagt, ach, hat Gott dir gesagt, dass du von keinem der Bäume essen kannst. Ein kleines Wort. Natürlich hat die Schlange gewusst, dass das Gott nicht gesagt hat. Mhm. Mit einem kleinen Wort verdreht die Schlange die Wahrheit von Gott als guten Vater, der uns jedes Geschenk, die Geschenke, die uns am meisten, er möchte unsere Sehnsüchte erfüllen, mehr erfüllen, als wir es uns selber erfüllen könnten oder würden. Das ist Gott.
Ja.
Ja? Und er verdreht das, dass Gott jetzt etwas völlig irrational
zurückhält.
Genau. Und die Eva scheint dann Gott zu verteidigen, scheint es aber nur. Weil sie sagt, nein, nein, er hat gesagt, nur von diesem Baum, aber diesen dürfen wir nicht einmal berühren, hat Gott nicht gesagt. Mhm. Sie ist das Kind, das schon den Blick verloren hat auf die Güte Gottes und ihn jetzt so sieht als, ach, das ist aber auch dumm, und dann das sogar überspitzt darstellt. Ja? Mhm. Er hat sogar gesagt, nicht. Was ist der Sündenfall? Der Sündenfall ist, hat nichts mit einer Frucht zu tun. Es hat damit zu tun, dass sie sich das Geschenk für sich selber nimmt. Sie nimmt sich die Frucht, eignet sich die selber an, ohne zu dem Schenker zu gehen, ohne ihn zu bitten, ihr das zu geben, dieses Wissen über Gut und Böse. Dadurch wendet sie sich ab von Gott. Der Sündenfall beginnt mit dem Zweifel. Sie zweifelt an der Liebe und der Güte des Schenkers. Mhm. Ja? Und sie wendet sich an den Baum und denkt sich, jetzt muss ich mich beschenken. Siehst du, wie wir das verdrehen? Mhm. Wir verdrehen die ganze Lektion zu Weihnachten, ich schwör's. Das ist in Österreich, das ist unser, die Amerikaner sind früher reingekommen nach Sound of Music und haben gedacht, dass Edelweiß unser Nationalhymnus ist. Das hat die Salzburger, mein Vater ist aus Salzburg, total irritiert. Aber eigentlich ist für Österreicher fast Heilige Nacht, Stille Nacht unser Dings, gell? Weil das ist ja österreichisch. Weihnachten ist urösterreichisch irgendwo, gell? Also wir haben ja das so tief in unserem Blut. Und wir verdrehen diese Wahrheit total, ich sag's dir. Und dadurch sagt der Johannes Paul II. Jetzt zwar nicht in Bezug auf Weihnachten, jetzt in der Theologie des Leibes, aber was er sagt ist, wenn du aufhörst, schau, Es geht um eine Sichtweise. Sehe ich die Welt, sehe ich mich als Geschenk? Bin ich zuerst offen für das Gute? Es gibt natürlich das Böse. Es gibt furchtbare Sachen in der Welt. Ja? Jeder Mensch hat Probleme. Jeder. Wir sind alle verwundet. Aber der Blick ist, was wichtig ist. Sehe ich den Menschen in der Wahrheit seiner Güte und wie er Geschenk ist, zuerst, dann ist alles andere zweitrangig. Verstehst du? Und alles andere ist noch da. Ich bin nicht naiv, ich sehe das noch. Aber der Blick zuerst auf das Gute und dann werde ich ganz anders handeln, als wenn ich im Vordergrund immer das Schlechte habe. Immer die Erwartung, enttäuscht zu werden. Immer die Erwartung, dass jemand irgendwie mir etwas, ein Leid will. Verstehst du? Diese Logos des Geschenkes ist so wichtig. Und er sagt, so muss man die Liebe verstehen, so muss man die Sexualität verstehen, so muss man den Leib verstehen, so muss man die Freiheit verstehen. Ja, die Freiheit ist nicht etwas, was ich mir aneigne, was ich kontrolliere. Es wurde mir als Geschenk gegeben. Und es kann richtig verwendet werden, gut verwendet werden oder auch schlecht verwendet werden. Es verändert meinen ganzen Blick, das Geschenk. Meine Lieblingsidee.
Das ist wirklich,
ich liebe es.
Das ist super cool. Ich liebe sie jetzt auch.
Ja, und durch das, verstehst du, Theologie des Leibes wird am Ende ganz, ganz praktisch. Verstehst du, weil es ist ja nie, es geht nie nur um etwas, was in der Schrift, sondern es geht darum, wie ist das realitätsbezogen? Und was bedeutet das dann konkret?
Ja. Ja. Ja.
Und es ist unglaublich, wie das einem hilft dann. Übrigens, magst du eine schöne Geschichte über das Geschenk? Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Rilke, von dem Dichter.
Ich liebe Rilke.
Ja. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte. Da ging er mit einem Freund einmal in eine Kirche und da war immer eine Bettlerin. Und an dem einen Tag gingen sie da, wollten sie in die Kirche gehen. Die Bettlerin saß da, hat gebettelt. Der Freund hat sich schon in die Tasche gegriffen und der Rilke hat einen Moment so gezögert, hat sich so umgeschaut und ist dann verschwunden. Und kam dann zurück mit einer Rose.
Ach was.
Und hat ihr eine Rose gegeben, eine wunderschöne Rose. Und der Freund beschreibt, wie sich das Gesicht verändert hat von der Bettlerin. Also die ist menschlich geworden.
Wow.
Verstehst du? Und die ist dann 2 Wochen lang verschwunden und hat 2 Wochen lang nicht mehr gebettelt.
Krass.
Nicht, weil sie tot war, nicht, weil sie jetzt Geld hatte, aber weil Rilke durch die Rose, durch das Geschenk der Rose, sie erinnert hat an eine Wahrheit über sich selbst, die sie vergessen hatte. Und die ihr erlaubt hat dann, anders zu leben.
Krass.
Ist super, oder?
Wunderschön.
Ja.
So schön. Oh, Rilke.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Und Johannes Paul II.
Ja.
Ja. Und das ist es, weißt du, das ist ja das, man sieht ja oft die Kirche so in dem Lichte von patriarchal und mein Gott, das sind alles die Begriffe auf Deutsch, diskriminierend und einschränken, Machtinstitution und so weiter. Gell? Und Johannes Paul II. Hat gesagt, das ist völlig falsch. Das ist es nicht. Das bedeutet es nicht, katholisch zu sein.
Ja.
Katholisch, wenn du unverschämt katholisch bist, das heißt im Grunde eins. Das heißt, dass du in einer Beziehung zu der Liebe und zu der Güte Gottes stehst. Und dass du bereit bist, auch in den materiellen Dingen, das unterscheidet die Protestanten von den Katholiken. Wir können den Wein genießen, den Tanz genießen, wir können wunderschöne Gebäude genießen, weißt du? Wir können die Welt genießen, weil wir die Welt, das Gute sehen in der physischen Welt und weil wir sehen, dass das uns den Schenker, den Geber zeigt. Und die Güte, ja, das Gute zeigt uns das. Und unverschämt katholisch zu sein, heißt, glaube ich, für mich schlicht und einfach, und das probiert er zu zeigen in der Theologie des Leibes, es heißt einfach, alles als Geschenk zu sehen. Und ich sagte eine letzte Sache, Ich denke, dass die Amerikaner ein unglaubliches Fest haben. Wenn ich, wir haben es zwar auch, aber wir ein bisschen sehr anders. Mm. Wir nennen es Thanksgiving.
Thanksgiving.
Genau. Wenn ich Kaiser der Welt wäre, würde ich verlangen, dass alle Thanksgiving feiern.
Und im Sinne des Thanksgivings, danke für diese Einblicke. Das ist mich echt beflügelt und ich will da tiefer eintauchen. Also I'm ready, Papst Johannes Paul II, deine Schriften super zu lesen.
Ja, mag das. Das ist unglaublich.
Danke,
danke, Stefanie.